1 am Nachmittag mit Bernhard Fellinger.
Willkommen an diesem Sommernachmittag. Der Radiodoktor ordiniert heute im Wiener Gänsehäufel. Mit dabei sind einige Dermatologen, die zurzeit die Haut der Badegäste kontrollieren. Sollten Sie vor Ort oder in der Nähe sein, die Ö1-Sprechstunde finden Sie beim Uhrturm im zentralen Bereich des Bades. Dorthin an die Alte Donau schalten wir jetzt. Ronny Thekerl und der Dermatologe Christian Posch werden gleich erörtern, wie die menschliche Haut im Rahmen eines Badebesuches beansprucht wird und wie man Veränderungen dieses Organes feststellen kann. Sie können mitdiskutieren, heute aber nur per Mail. Treten Sie mit uns in Kontakt. Die Adresse lautet ampuls@orf.at.
Puls, Gesundheit und Medizin.
Herzlich willkommen bei Am Puls, wie zu gewohnter Stunde, durch ungewohnten Ort. Ronny Thekerl begrüßt Sie. Wir sind heute aus dem wohlklimatisierten Ö1-Haus hinausgegangen, um im Gänsehäufel unsere Sprechstunde, unsere Ordination aufzuschlagen. Hier im Gänsehäufel geht es schon zu. Wir haben einige Badegäste, die sich bereits ihre Haut ansehen lassen, denn wir machen heute den großen Ö1-Live-Hautcheck vor Ort und Sie können akustisch jetzt auch dabei sein. Man kann sich die Haut wie ein Bankkonto vorstellen, auf das man nichts einzahlen kann. Mit jedem Sonnenstrahl wird von diesem Konto etwas abgebucht und irgendwann ist das Konto leer. So sagt das Christian Posch. Er ist Hautarzt, er ist an der Klinik für Dermatologie, Klinik Hitzing vom Wiener Gesundheitsverbund tätig. Und ich freue mich, dass er mit mir hier steht, mit dem Gänsehäufel. Hallo.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und schönen Nachmittag.
Ja, wir stehen hier wie die Sportreporter herum. Ich finde das großartig. Da fehlen noch ein paar Kicker, aber da hinten sind, glaube ich, welche im Gänsehäufel. Wir stehen wirklich mitten im Gänsehäufel hier zwischen den Badengästen, zwischen Buffet und Alte Donau und Wellenbecken unter dem Uhrturm. Und heute sehen wir uns die Haut der Badegäste an im Gänsehäufel. Also die Gänsehaut, kann man sagen.
Genau, wir machen sozusagen einen Lokalaugenschein. Gänsehaut hoffe ich nicht. Gänse haben wir hoffentlich auch nicht zu viele da. Dafür haben wir jetzt da ein paar Spinnen und ein paar Ameisen, die uns über den Weg laufen. Aber die sind ja für uns nicht so ein
Problem. Ja, wenn ich gerade den Hautarzt bei mir habe und dann kommen wir zur Rubrik Unnützes Wissen. Die Gänsehaut, was ist das?
Die Gänsehaut ist, wenn sich jene Muskeln zusammenziehen, die dafür zuständig sind, das Haar aufzustellen. Und das kann unter verschiedenen Situationen stattfinden. Das kann zum Beispiel stattfinden, wenn es einem sehr kalt ist. Das ist auch evolutionär eigentlich der wesentliche Grund, warum wir diese Muskeln überhaupt haben. Weil dann entsteht sozusagen ein Luftpolster um uns herum und die Luft isoliert einfach sehr gut. Heute kennen wir es eher, wenn man emotional sehr aufgeregt ist. Dann kann es einmal zu einer Gänsehaut kommen.
Sehr schön. Christian Posch mit allen dermatologischen Wassern gewaschen. Egal, was man fragt, eigentlich vorbereitet war nur die Hautkrebsvorsorge, aber auch die Gänsehaut, die schafft er. Wunderbar. Christian Posch ist bei mir. Sophie Burner, Ivo Waniak und Elisabeth Hallert sind vor Ort, auch hier, und sie machen einen Lokalaugenschein der Haut. Was wird das Ganze? Also wir schauen uns die Haut an, das wird aber auch wissenschaftlich mit der Sigmund Freud Privatuniversität und dem WGF wird das ausgewertet.
Ganz richtig, wir machen hier sozusagen, wie du schon sagst, einen Lokalaugenschein. Wir versuchen, einen groben Überblick zu geben. Wir schauen, ob uns etwas ganz Besonderes auffällt. Wir haben natürlich einen Fokus auf die Muttermale oder auf Veränderungen, die vielleicht auf einen Hauttumor hinweisen könnten. Wir hoffen, dass wir nichts finden. Und wenn wir was finden, dann werden wir diejenigen gleich entsprechend informieren und richtig anbinden.
Entweder Sie sind in der Gegend, Sie kommen zu uns direkt beim Uhrturm. Wir sind auf Sendung live bis 17 Uhr und bis 17.30 Uhr kann man sich noch die Haut ansehen lassen. Wer möchte, kann auch mitdiskutieren. Telefone sind heute technikbedingt abgeschaltet, aber am puls@orf.at können Sie auch eine Mail schreiben, wenn Sie eine Frage haben. Wir sind hier im Gänsehäufel für alle Menschen, die vielleicht nicht in Wien wohnhaft sind, haben wir auch zusammengestellt, was das mit dem Gänsehäufel so auf sich hat.
Hitze der Stadt ist im Sommer brutal, da man fürchterlich matt ist, wird's das Leben zur Qual. Darum strömen die Blassen zu den städtischen Kassen, weil die Frische, die hat man nur in einem Bad.
Weit über die Wiener Stadtgrenzen hinaus bekannt ist es das Gänsehäufel. Eine seit fast 120 Jahren als Strandbad genutzte bewaldete Sandinsel an der alten Donau. Begonnen hat alles im Jahr 1900, als der Krankenpfleger Florian Berndl, damals tätig am Wiener Allgemeinen Krankenhaus, eine ob ihrer Gänseweidennutzung als Gänsehäufel bekannte Insel in der alten Donau entdeckte. Dort setzte der gebürtige Waldviertler auf Sonne, Wasser, Luft und jede Menge unkonventionelle Gesundheitsideen, um Naturheilkunde zu praktizieren und seine Vorstellungen von Freikörperkultur zu leben. Zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger, vor allem aus den aufgeklärten Schichten des Bürgertums, folgen Berndl. Alarmiert von Berichten über luftig bekleidete Damen und nackt Badende, kündigt die Gemeinde Wien Berndls Pachtvertrag, übernimmt das Areal und eröffnet es 1907 als Strandbad der Kommune Wien am Gänsehäufel wieder. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wird das Gänsehäufel vollständig zerstört, da die Alliierten hier militärische Einrichtungen vermuten. Schon am 22. Juni 1950, 5 Jahre vor der Staatsoper, erfolgt die Wiedereröffnung. Heute prägen über 1100 Kabinen, 730 Großkabinen das Bild. Nicht zu vergessen die 300 Kabanen. Beliebte Mini-Sommerhäuschen haben jahrelange Wartezeiten, da sie über Generationen in Familienbesitz bleiben. Auf 20 Hektar Insel und mit täglich bis zu 30.000 Badegästen ist das Gänsehäufel einer der größten europäischen Freibäder im städtischen Bereich. Und selbst für Österreicherinnen und Österreicher, die noch nie vor Ort waren, ist das Gänsehäufel doch ein Stück kultureller Identität.
Ich stehe aufs Gänsehäufel, auf Italien Pfeife.
So, damit klar ist, wo wir sind, wo wir uns befinden. Ich spreche heute mit Christian Posch über die Haut und vor allem hier über Sonne und Haut. Was macht die Sonne mit unserer Haut?
Die Sonne hat grundsätzlich ganz verschiedene Eigenschaften, die wir auf der Haut merken können oder vielleicht auch nicht merken können. Ganz wichtig ist, das ist Licht, das auf der Erdoberfläche auftritt und je nach Wellenlänge ist das entweder sichtbares Licht oder unsichtbares Licht. Und unter unsichtbarem Licht ist das bekannteste wahrscheinlich das ultraviolette Licht. Und genau dieses UV-Licht ist bekannt oder auch in Verruf geraten dadurch, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Entstehung von Hautkrebs und der Menge von UV-Licht, die auf der Haut auftritt, gibt. Das heißt, je mehr man von diesem UV-Licht sammelt, und das macht man zwangsläufig, wenn man in die Sonne geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch einen Hautkrebs entwickeln kann.
Und da gibt es ja die UVA-Strahlung und die UVB-Strahlung. Kann man die, was die Schäden der Haut betrifft, irgendwie auseinanderglauben?
Das kann man schon. A, B und C sind so die häufigsten Unterteilungen bei dem UV-Licht. A hat die höchste Wellenlänge und man kann sich als Faustregel merken, je länger die Wellenlänge, desto tiefer kann so ein Strahl auch in die Haut eindringen. Das heißt, hier werden vor allem die tieferen Schichten der Haut getroffen, durchaus auch das Bindegewebe. Darum macht man die UVA-Strahlung auch durchwegs für Faltenveränderungen zum Beispiel verantwortlich. Die UVB-Strahlung ist die, die eben genau auf die oberste Schicht der Haut eintrifft und dort die basale Zellschicht, die Epidermis, also die oberste Hautschicht, bildet, trifft und dort entstehen die Hautkrebsvarianten von Keratinozyten, also diesen Strukturzellen der Haut und dann die UVC-Strahlung, die kommt de facto so gut wie gar nicht an der Erdoberfläche an, die wird schon in den oberen atmosphärischen Schichten abgefiltert, weil sie so kurzwellig ist.
Also wenn man dort einen Sonnenbrand bekommen würde von UVC, da müsste man sehr weit hinauf.
Da müsste man sehr weit hinauf und das wäre dann auch ein ganz ein knackiger Sonnenbrand.
Wenn wir jetzt UVA und UVB nehmen, da kann man sich ja schützen. Wie schaut das aus, wenn ich im Auto sitze und ich habe die Autoscheibe? Kann ich da auch einen Sonnenbrand bekommen?
Man kann auch durch eine Glasscheibe einen Sonnenbrand bekommen. Es ist nicht ganz so stark, wie wenn die Glasscheibe nicht da wäre. Das ist schon richtig. Zugleich kann man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Beruf hat, wo man einfach zwangsläufig viel im Auto ist, diese Glasscheiben auch mit entsprechenden Filterfolien versehen, das heißt da diese UV-Strahlung abpuffern. Es gibt ein sehr berühmtes Bild, das mal im New England Journal of Medicine publiziert worden ist, wo man einen Lastwagenfahrer gezeigt hat Und wenig überraschend, der ist in den USA Lastwagen gefahren, also auch so wie bei uns auf der rechten Seite, hat er Licht vor allem auf seine linke Gesichtshälfte bekommen, weil dort ist halt die Fahrerkabine, das Fenster. Und dort hat er sehr starke UV-Veränderungen gehabt, also mit einer laschen Haut, die so ein bisschen gelblich-bräunlich verfärbt ist, mit vielen Falten. Und auf der kabinenzugewandten Seite war nichts. Also da sieht man in einer Person im Halbseitenvergleich den Effekt der UV-Strahlung.
Okay, ja, soll sich mal umdrehen, dann hat er beide.
Oder ein bisschen in Australien fahren.
Genau, ja, andere Seite. Wir haben von Franz Graf Stuhlhofer ein Mail bekommen. Die Haut produziert Vitamin D, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut kommen. Soll man sich also täglich bescheinen lassen, vielleicht 20 Minuten lang? Soweit die Frage.
Wie so oft, und das hat schon der alte Paracelsus gesagt, die Dosis macht das Gift. Und wir müssen uns versuchen zu orientieren, wie viel Sonne unsere individuelle Haut gut aushält. Das ist vollkommen richtig. Wir brauchen, damit wir im Körper Vitamin D produzieren können, ein gewisses Maß an UVB-Strahlung. Das ist tatsächlich nicht sehr viel. Also wenn man nicht 24 Stunden sich im Keller einsperrt, dann wird es einem gelingen, ausreichende Mengen an Vitamin D zu produzieren. Ein gezieltes Sonnenbaden, um genug Vitamin D zu produzieren, ist so gesehen nicht notwendig. Noch dazu, wenn man wenig Vitamin D produziert, es gibt Menschen, die einfach grundsätzlich einen niedrigen Spiegel haben, ist es wahrscheinlich auch zielführend, das zu substituieren, also zum Beispiel als Tropfen oder als Tabletten einzunehmen.
Wir haben heute nicht die Möglichkeit anzurufen, aber wir haben natürlich hier live viele Badegäste. Bibiane Zeller-Bresenhuber und Helene Ketzlik sind unterwegs gewesen, auch im Gänsehäufel. Und wir haben auch natürlich diejenigen befragt, die so ein bisschen das Bild prägen, nämlich die, wie es so schön auf Wienerisch heißt, die Badewaschl, Bademeister, die gerade am Wellenbad sich aufhalten, und wir haben sie vorab gefragt, wie sie es denn so halten mit der Sonne.
Ja, zum Glück werden wir von der Gewerkschaft mit Sonnenöl ausgestattet, das sehr gut ist, weil das Letzte, was wir bekommen haben von ihnen letztes Jahr, war, hat abgefärbt auf die weiße Badewäsche. Das war jetzt nicht so toll. Naja, man muss sich wirklich gut einschmieren. Ein Freund von mir ist Bootsvermieter am Wörthersee, hat sich nach jahrelangem Sonnenbad einen Lippenkrebs, Hautkrebs geholt. Das war natürlich sehr unangenehm, sowas. Also immer einschmieren, ganz wichtig, vor allem wenn man Bademeister ist.
Vor allem wenn man Bademeister ist, einschmieren. Und wir haben auch gleich seinen Kollegen gefragt, der auch einige Hinweise zur Sonne gibt.
Also Sonnenschutz ist sehr wichtig natürlich im Hochsommer. Aber als Bademeister bin ich nicht dafür zuständig, dass ich die Gäste einschmieren. Trotzdem würde ich es empfehlen, weil ich immer wieder Gäste sehe, welche einen blutroten Nacken haben oder ganzen Rücken oder ganzen Körper sogar. Und das ist, glaube ich, nicht angenehm. Und man merkt auch, dass sie Schmerzen haben, wenn sie gehen oder wenn sie sich hinlegen, dass es sie brennt. Ich persönlich achte auf den Sonnenschutz sehr. Wir haben hier eine Markise zum Glück, welche ich zumachen kann. Und da wir im Osten sind, scheint die Sonne mir nicht ins Gesicht. Die am Weststrand haben wir es aber schlimmer, weil da die Sonne untergeht.
Ja, danke schön. Helene Ketzlik hat die Interviews geführt. Wir haben Menschen, die berufsmäßig in der Sonne arbeiten müssen. Das ist ja wiederum ein ganz anderes Thema, das auch fast schon in die Arbeitsmedizin hineingeht.
Ja, und mittlerweile ist es in Österreich auch als Berufserkrankung anerkannt. Da gibt es verschiedene Kriterien, die da angewandt werden, aber zum Beispiel Dachdecker oder Menschen, die einfach berufsmäßig sehr viel im Freien und auch in der Sonne verbringen, können eine entsprechende Hautschädigung grundsätzlich als Berufserkrankung anmelden. Und das Zweite, was ich vielleicht noch sagen darf, wir haben jetzt in diesen zwei Beiträgen zwei ganz wesentliche Dinge gehört. Nämlich zum einen mal, ja, es gibt verschiedene Arten von Sonnencremen und Sonnencremen schützen. Und das Zweite ist Markise und Schatten. Und wenn ich da eine Nachricht anbringen darf, wie Sie es machen, ist ganz egal. Hauptsache, Sie werden nicht rot und nicht zu braun. Was heißt das? Nicht rot werden heißt keinen Sonnenbrand bekommen. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Faktor. Und das Zweite ist, nicht zu braun zu werden. Dafür steht, dass man nicht künstlich versuchen sollte, seine Haut zu bräunen. Also zum Beispiel im Solarium oder wenn man im Gänsehäufel in der Sonne liegt.
Das heißt, das Vorbräunen, ist das eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee.
Punkt.
Punkt.
Gut, wir haben auch Gäste hier, die auch live etwas zu sagen haben. Bibiane Zeller-Bresenhuber ist in Sichtweite und in Hörweite von Ihnen und sie wird mit einem Badegast sprechen. Bitte schön.
Ja, hallo Ronny. Ich habe hier den Herrn Pichler neben mir stehen. Sie waren gerade beim Hautcheck. Wie ist es gelaufen?
Ja, ich habe mir da auf der Brustwarze so eine Stelle anschauen lassen und da hat sich zum Glück herausgestellt, dass das harmlos ist.
Wie halten Sie es generell so mit der Sonne? Gehen Sie viel in die Sonne?
Ich meide die Sonne, wenn es immer geht.
Und eincremen?
Eincremen tue ich mich ehrlich gesagt sehr ungern.
Warum?
Ich mag dieses Fettige auf der Haut nicht. Ja. Aber ich meide eben die Sonne und darum denke ich mir, kann ich mir das erlauben.
Sehr fein. Ich habe da noch eine Dame neben mir stehen, die hätte eine Frage an den Herrn Doktor.
Bitte. Ich wollte fragen, ab wann man mit Kindern regelmäßig zur Kontrolle gehen sollte.
Dankeschön. Wann, fangen wir vielleicht mit der letzten Frage an, ab wann mit Kindern? Und das zweite ist regelmäßig zur Kontrolle, auch ein Thema, über das wir sprechen.
Zwei ganz schwierige Themen tatsächlich, die kann man gar nicht so leicht mit einem Satz beantworten. Bei den Kindern fangen wir vielleicht dort einmal an. Kinder sind im Regelfall, was Hautkrebs angeht, nicht gefährdet. Und wenn sich tatsächlich an der Haut etwas entwickeln sollte, dann fällt es so auf, dass das auch den Eltern auf jeden Fall auffällt und sie damit im Regelfall zum Kinderarzt oder vielleicht auch gleich zum Hautarzt gehen. Das heißt, eine regelhafte Kontrolle bei Kindern ist gar nicht notwendig. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, nämlich die regelhafte Kontrolle. Da ist ja über lange Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte propagiert worden, dass man einmal im Jahr zum Hautarzt gehen soll. Jeder kann mal die Rechnung versuchen, wie viele Hautärzte es dafür bräuchte, wenn man in Österreich jeden Menschen einmal im Jahr anschaut. Das geht sich schwer aus. Das macht natürlich auch nicht jeder, aber wo man draufgekommen ist, ist, dass das tatsächlich wenig wirksam ist. Und ein gezielteres Nachschauen und eine gezieltere Screening-Methode sozusagen wesentlich effizienter sein sollte.
Wie ist die gesetzliche Lage jetzt? Wir haben ja schon vor einem Jahr ungefähr eine Sendung gemacht. Da war das ganz heiß diskutiert. Man nimmt uns die gesunde Hautkrebsfrüherkennung weg, weil die Kasse zahlt das nicht mehr. Ich kann nicht mehr einfach zum Hautarzt gehen.
Dazu muss man zwei Sachen wissen. Zum einen mal hat es in Österreich niemals ein strukturiertes Hautkrebs-Screening gegeben. Das ist also immer im Rahmen.
Die Leute sind trotzdem hingekommen.
Die Leute sind trotzdem gekommen. Das ist das eine, aber so ein strukturiertes Screening, wie man das auch bei Brustgesundheit zum Beispiel kennt, ja zur Mammographie und ähnliches, das gab es für den Hautkrebs nicht und gibt es auch nach wie vor den Hautkrebs nicht. Und ich glaube, man muss vom Narrativ her unterscheiden zwischen man nimmt einem was weg oder man macht in Wahrheit eigentlich nicht weniger Vorsorge, sondern eine gezieltere Vorsorge. Und die Vorsorge ist ja nicht nur der Besuch beim Hautarzt oder bei der Hautärztin, sondern das ist auch die Eigenverantwortung und ein bisschen das Zepter selbst in die Hand nehmen, Selbstbestimmtheit. Und da gehört eben dazu, dass man erstens mal weiß, was ist gut für die Haut, was ist schlecht für die Haut. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich muss vielleicht auch gelegentlich mal einen aufmerksamen Blick auf die Haut werfen. Und wenn mir was auffällt, dann anlassbezogen zum Hautarzt gehen.
Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar ist es eigentlich eine Anmerkung. Da geht es darum, dass die Sachen, die in den Sonnencremen drinnen sind, in Sonnenschutzmittel, alles andere als gesund seien. Was ist die bessere Wahl?
Die bessere Wahl ist ganz klar, diese Sonnenschutzmittel anzuwenden. Ich sage das immer ganz plakativ, ich habe noch nie jemanden an Sonnencreme sterben sehen, aber schon sehr viele an Hautkrebs. Das mag jetzt ein bisschen lächerlich klingen, weil Sonnencreme trinkt man zum Beispiel nicht, also die Mengen, die man davon aufnimmt, sind sehr gering. Ich glaube, zur Einordnung ist wichtig, was diese Daten und Analysen zeigen, ist, dass unsere Analysemethoden mittlerweile so genau und so detailliert geworden sind, dass man auch kleinste Spuren messen kann von Substanzen, die zum Beispiel auch in Sonnencremen enthalten sein können. Einige von diesen Substanzen wurden aufgrund dieser Analysen auch aus dem Sonnencreme-Sektor mehr oder minder verbannt, kann man sagen. Das ist sicher gescheit so. Man muss das auch monitorisieren, dass die Inhaltsstoffe, die in Sonnencremen drinnen sind, keinen Schaden anrichten selbst. Da sind wir froh, dass wir in Österreich sind, weil tatsächlich hier die Regulatorien sehr gut sind. Und wenn man hier in einen Drogeriemarkt geht oder in die Apotheke, um eine Sonnenschutzmittel einzukaufen, weiß man, kriegt man einen sehr hohen Standard, der sicher mehr gesundheitsfördernd ist, als er schädlich sein kann.
Und was unser Bademeister kritisiert hat, dass er eine Sonnencreme verwendet hat, letztes Jahr von der Gewerkschaft gekriegt, die abgefärbt hat? Was ist da los?
Nee, das sagt einfach nur, dass er eine Art der Sonnencreme bekommen hat, die wie ein Spiegel fungiert. Und da gibt es ja zwei verschiedene Typen. Wir haben diejenigen, die mit ganz fein zerriebenen Partikeln arbeiten und die reflektieren sozusagen den Sonnenstrahl, den UV-Strahl. Und dann gibt es die Sonnencremen, die als chemische Filter fungieren. Und diese chemischen Filter, die wandeln das Licht in Wärmeenergie um. Das heißt, da wird eine Energiequalität in eine andere umgewandelt, die dann für die Zelle nicht so schädlich ist. Und die physikalischen Filter, also die, die als Spiegel fungieren, das sind diejenigen, die gerne mal auch so ein bisschen einen weißlichen Film hinterlassen können.
Und so Selbstbräuner aus aktuellem politischen Anlass, gibt es da irgendetwas dazu zu sagen?
Den politischen Anlass kann ich jetzt natürlich nicht kommentieren, aber vor allem auch, weil meine Frau Amerikanerin ist, ist das besonders schwierig. Aber Selbstbräuner per se...
Ich habe nicht von Amerika gesprochen.
Gut, dann gibt es noch weitere. Tatsächlich ist es so, Selbstbräuner ist nichts anderes als Farbe auftragen. Und Farbe per se macht jetzt noch keinen UV-Schutz. Also nicht glauben, wenn man jetzt einen Selbstbräuner auf die Haut packt, dass man damit auch einen gewissen Sonnenschutz erzielen kann. Nein, das gelingt leider nicht. Es ist ein rein kosmetischer Vorgang, den man gerne machen kann und gegen den auch jetzt grundsätzlich nichts auszurichten ist.
Aber es bräunt nur, weil eine Farbe aufgetragen wird.
Ganz richtig, man kann sich auch mit einer Farbe anpinseln. Das kommt auf selber, es wird vielleicht nicht ganz so schön.
Bibiane Zeller ist wieder am Mikrofon.
Ich habe den Herrn Bayern neben mir stehen, der ist auch sehr gut gebräunt, sozusagen eine gesunde Bräune. Wie halten Sie es denn mit der Sonne?
Ich bin sehr gern in der Sonne, aber mit Maß und Ziel. Also auch immer wieder Schatten und einschmieren.
Wie oft cremen Sie sich ein?
Einmal. Also das heißt, wenn ich in die Sonne gehe oder wenn ich jetzt mit meinem Boot fahre oder schwimmen tue, creme ich mich einmal ein.
Sie haben mir ja auch verraten, Sie haben zum Eincremen auch eine Frage an den Herrn Dr. Posch.
Ja, was halten Sie davon, sich mit gutem Olivenöl einzucremen?
Dankeschön für die Frage.
Olivenöl sind kleine Fettpartikel und die fungieren im Großen und Ganzen wie eine Lupe. Das heißt, man verstärkt damit an sich den Effekt der Sonnenstrahlung. Und das waren wie die, ich nenne sie eher Brandbeschleuniger. Früher haben sie geheißen die Bräunungsbeschleuniger, ich nenne sie Brandbeschleuniger. Man kriegt leicht einen Sonnenbrand, man wird aber auch leichter braun, das ist richtig.
Wie schaut es aus, wenn man im Wasser ist, knapp unterhalb der Wasseroberfläche, wird man dann auch deswegen bräuner, weil die Sonne reflektiert?
Grundsätzlich, die Wasseroberfläche reflektiert das Licht etwas. Es gelangen ein bisschen etwas von diesen Sonnenstrahlen auch unter die Wasseroberfläche ein. Also wenn man jetzt tauchen geht und an der sozusagen Wasseroberfläche taucht, dann wird man nicht wahnsinnig viel Sonne abbekommen. Und je tiefer man runtergeht, desto weniger wird es natürlich.
Und wenn man hinausgeht und nass ist?
Wenn man hinausgeht und nass geht, hat man in Wahrheit eigentlich zwei Lichtquellen, nämlich eine von oben direkt von der Sonne und dann der reflektierte Strahl von der Wasseroberfläche. Und vielleicht noch, wenn man viele Sonnentropfen an der Haut hat, dann sogar auch noch den verstärkenden Lupeneffekt dieser Wassertropfen.
Dann wieder zurück, Bibiane.
Ja, neben mir steht Helga Mauerer, wenn ich das richtig sage. Sie waren auch gerade beim Hautcheck. Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Wie halten Sie es mit der Sonne?
Ja, als Kind habe ich mich wenig eingeschmiert und da habe ich jetzt natürlich viele Stellen, die nicht in Ordnung sind. Und eben vor kurzem habe ich ein Geschwür gehabt auf der Lippe und da wurde festgestellt, dass es weißer Hautkrebs ist und es soll operiert werden. Aber ich bin jetzt irgendwie, also weil ich nichts spüre und auch nicht, man merkt nichts mehr, dass das halt operativ entfernt werden soll, habe ich ehrlich gesagt Angst. Also ich habe ein ungutes Gefühl, wie das nachher sein wird. Die Lippe soll schmäler werden und was halt, wie das dann ausschaut, weiß ich nicht.
Das hätten Sie gerne den Herrn Doktor jetzt auch gefragt.
Ja. Ob das wirklich notwendig ist und das soll auf die Schilddrüse und auf die Lymphknoten soll das ausstreuen angeblich. Aber da habe ich eigentlich nach der Untersuchung nichts gehabt.
Dankeschön. Christian Bosch.
Das ist eine ganz typische Geschichte, muss man sagen. Zu Ihrer Verteidigung und zu Ihrem Schutz kann man sagen, natürlich, Sie sind, wenn ich das so sagen darf, in der zweiten Lebenshälfte. Vor 40 Jahren hatte man auch diese Möglichkeiten gar nicht. Es gab nicht Sonnencreme und wenn es einen Sonnenschutzfaktor gehabt hat, dann war der vielleicht 2 oder 4. Also da hat man auch nicht viel ausrichten können. Plus das Bewusstsein um die Wirkung der Sonnenstrahl war auch noch nicht so breit gefächert. Also Das ist das eine. Das zweite ist, die Rechnung kommt leider Gottes immer auch erst oftmals Jahrzehnte später. Also nicht, wenn man den Sonnenbrand hat, zwei Wochen später, sondern zwei Jahrzehnte später. Und deshalb vergisst man die Effekte, die diese Sonne ausrichten kann, auch sehr schnell oder bringt sie vielleicht nicht in Verbindung mit den früheren Sonnenbädern oder Sonnenschäden. Und zur Lippe kann ich nur sagen, meine ganz klare Empfehlung ist, das behandeln zu lassen. Es gibt verschiedenste Behandlungsmethoden und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt in dem speziellen Fall, dass man ihre Ängste einmal adressiert und mal schaut, wovor sie sich denn wirklich fürchten. Und ich glaube, wenn man dem ein bisschen auf den Zahn fühlt, dann werden Sie sehen, dass die Behandlung einer solchen Veränderung sicher die bessere Wahl ist.
Dankeschön. Wir haben dazu auch einige Badegäste befragt und auch hier kommen Sonnenschäden vor. Bitte.
Also ich habe weißen Hautkrebs bekommen, da ich als Junger nur in der Sonne gelegen bin. Von in der Früh bis auf die Nacht, ohne Einschmieren, ohne Wasser gehen. Und heute im Alter habe ich weißen Hautkrebs bekommen.
Im Laufe der Jahre und des Erwachsenwerdens merkt man einfach doch, wie wichtig das ist, dass wir unsere Haut schützen.
Wir haben ja Gänsehaut-Kapane, aber ich muss aufpassen, weil das Einschmieren, das mag ich eigentlich nicht so. Da bleibe ich lieber im Schatten.
Über den Schatten haben wir schon gesprochen. Zweimal ist gefallen, auch von der Dame, die gerade das Interview gegeben hat und auch hier von Menschen, die auch befragt wurden, der weiße Hautkrebs. Können wir das noch einmal kurz definieren? Ist das der harmlosere, aber doch nicht so ganz ungefährlichere?
Ein Krebs ist es einmal. Das muss man mal so stehen lassen. Die betroffenen Zellen sind die sogenannten Strukturzellen der Haut, also die, die am meisten in der Haut vorhanden sind. Die machen nicht die Farbe der Haut, das sind die Melanozyten, die dann das Melanom machen, vor dem wir uns ja wesentlich mehr fürchten, unter Anführungszeichen. Und der weiße Hautkrebs wird eben unterschieden von diesem schwarzen, nicht zuletzt auch deshalb, weil er erstens einmal wahnsinnig häufig ist. Man geht davon aus, dass jeder zweite bis dritte ab 60 solche Veränderungen hat. Und das kann man damit gut und recht als Volkskrankheit eigentlich schon bezeichnen. Und die gute Nachricht ist aber, dass diese Tumor- oder Krebsveränderungen relativ langsam wachsen. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit und vor allem lokale Veränderungen machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ein klassisches Beispiel wäre das Basaliom aus diesem Formenkreis, wenn ich das jetzt 10 Jahre vor sich hin wachsen lasse, dann wird es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch immer keine Metastasen gemacht haben, aber vielleicht schon in die Unterhaut, in die Muskeln und in den Knochen hineingewachsen sein. Und das will sicher niemand. Das heißt, wenn man solche Veränderungen frühzeitig erkennt und sie auch behandelt, dann kann man sich viel Leid im Nachgang ersparen.
Das heißt, das ist dieser weiße Hautkrebs, der, wie gesagt, ein Krebs ist, aber man braucht jetzt sich noch nicht fürchten, weil er nicht wieder schwarze Hautkrebs, zu dem kommen wir noch, metastasiert.
Oder seltener. Er metastasiert seltener. Das gibt es beim Plattenepithelkarzinom der Haut sehr wohl. Beim Basalzellkarzinom ist das wirklich eine ausgesprochene Rarität. Mhm. Also beim Basaliom. Und deshalb ja, achten drauf, wenn Wunden nicht verheilen über 4, 6, 8 Wochen, das ist ungewöhnlich. Und wenn man, wie schon erwähnt, in der zweiten Lebenshälfte vielleicht ist und viele Sonnenbrände hinter sich hatte, dann ist das etwas, was man herzeigen geht.
Ja, dazu sind wir auch hier im Gänsehäufel nach wie vor. Sie können gerne auch kommen, sich live Ihre Haut ansehen lassen. Ich spreche mit Christian Posch über Hautveränderungen und die Sonne. Und Bibiane Zeller-Presnuber hat auch schon wieder einen Badegast, eine Badegästin hier.
Es stellen sich hier sehr viele Fragen. Die Menschen sind sehr interessiert und haben natürlich sehr viele Fragen hinsichtlich Haut. Ja, bitte, da haben wir die erste Frage.
Ja, hallo. Mich würde interessieren, wie das mit dem Sonnenschutzfaktor genau funktioniert. Also kann ich zum Beispiel mit dem doppelten Sonnenschutzfaktor auch doppelt so lange in der Sonne bleiben? Und ich habe zum Beispiel sehr helle Haut. Und welchen Sonnenschutzfaktor würden Sie mir da empfehlen zum Beispiel?
Sonnenschutzfaktor.
Ganz eine wichtige praktische Frage, vielen Dank dafür. Je nachdem, wie die Haut beschaffen ist, so wie Sie selbst schon auch richtig gesagt haben, wenn die Haut sehr hell ist, dann braucht sie mehr Schutz, weil sie auch leichter verbrennt. Das heißt, unter 30 kommt einmal schon gar nicht in Frage, in meiner Rechnung. Der Sonnenschutzfaktor gibt Ihnen einen Wert an, der Ihnen ansagt, wie viel länger Sie in der Sonne bleiben können im Vergleich zu ohne einer Sonnencreme aufzutragen. Also ein kleines Rechenbeispiel, wenn Sie es ohne jeglichen Sonnenschutzes oder Sonnencreme für 10 Minuten, ohne dabei eine Rötung zu entwickeln, in der Sonne aushalten und dann 30er auftragen, dann sind es nicht mehr 10 Minuten, sondern 300 Minuten. Ganz wichtig dabei zu beachten ist jedoch, dass sich das nicht aufsummiert. Das heißt, wenn Sie zweimal einen 30er draufschmieren, bleibt es ein 30er. Es wird nicht mehr. Das resettet sozusagen immer in 24 Stunden, wenn man so will. Wenn man mehr Schutz will, muss man auch einen höheren Faktor wählen.
Was ist mit dem Sunblocker?
Der Sunblocker ist ein Überbegriff, meistens eigentlich für Medizinprodukte. Das heißt, es sind Mittel, die man auch nicht im Drogeriemarkt, sondern im Regelfall nur in der Apotheke erwerben kann. Eine Zeit lang hat man sie gesehen unter dem Begriff 100 plus oder ganz starker Sonnenschutz. Ja. Das sind für bestimmte Situationen eigentlich vorbehaltene Sonnenschutzmittel. Wenn man zum Beispiel schon mal einen Hautkrebs hatte, aktinische Keratosen und ähnliches, dann kann man das durchaus verwenden.
Ich habe hier zufällig auch einen Sonnenschutz hier. Ich darf nicht sagen, welche Firma das ist. Es schaut niederösterreichisch aus, dieses Produkt. Und da steht drauf, Schutz und Pflege 50 plus, sehr hoch.
Genau, sehr hoch heißt ein Breitband, alles über 30. Und Breitbandschutz heißt, dass sowohl UVA als auch UVB-Strahlen mit diesem Sonnenschutzmittel abgefangen werden und der Faktor 50 wird ausgewiesen.
Das heißt, 50 Mal so lang darf ich in der Sonne bleiben, wie was?
Wie ich Zeit in der Sonne verbringen könnte ohne Sonnenschutz und bis ich rot wäre.
Und das wäre?
Das ist die sogenannte minimale Erythemdosis.
Kommt drauf an, auf meinen
Hauttyp?
Kommt
dann drauf an. Wenn ich sehr hell bin, wird das kurz sein. Wenn ich leicht bräune oder vielleicht ein bisschen einen südländischen Hautton habe, dann ist das genetisch so bedingt und dann halte ich das auch länger aus.
Das heißt, ich muss mich einmal eichen in die Sonne legen mit der Stoppuhr und schauen, bis ich rot wert und dann habe ich meinen Wert und den kann ich multiplizieren.
Wenn man so genau rechnen will, kann man das natürlich theoretisch machen. Ich würde das nicht darauf ankommen lassen, einen hohen Sonnenschutz verwenden und gar nicht rot werden.
Dazu habe ich noch eine Frage von einer Hörerin, die auch wieder per Mail geschrieben hat. Susanne Heiden hat geschrieben, ich hätte eine Frage zum Thema Vitamin D. Verhindert oder vermindert Sonnenschutz, Sonnencreme die körpereigene Fähigkeit zur Bildung von Vitamin D?
Ja, tut es ein bisschen, aber nicht zu dem Ausmaß, dass dadurch eine gesundheitsschädliche Wirkung von Sonnencreme abgeleitet werden könnte. Das heißt, man produziert, wenn man sehr konsequent, und sehr konsequent heißt, erstens einmal viel Sonnencreme, alle 2 Stunden erneut auftragen, ich weiß nicht, wie viele das machen, wenn man das macht und einen hohen Faktor verwendet, dann wird man messen können im Vergleich, wenn man keine Sonnencreme verwendet, dass Vitamin D-Spiegel ein bisschen niedriger sind. Aber es wird immer noch Vitamin D produziert, weil dafür braucht man schlicht und ergreifend nicht wahnsinnig viel Licht.
Also für alle Cabana-Besitzerinnen und Besitzer nicht am Anfang, dass sie so einmal eincremen und dann fertig, sondern...
Ja, man braucht es öfter.
Man braucht es öfter, genau. Die riechen ja immer recht interessant, diese Sonnencreme. Immer, das ist ein bisschen Kindheitserinnerung, oder?
Ja, ist es schon. Ja. Es muss einem auch zusprechen. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Kriterium bei der Sonnencreme ist, dass man es gern verwendet. Und das ist die Konsistenz, das sollte nicht zu fettig sein, haben wir vorhin schon gehört, das pickt dann, ne, das will keiner so recht. Aber da gibt es mittlerweile schon ganz tolle Formulierungen und Konsistenzen von Sonnencremes, die sich auf der Haut wirklich toll anfühlen. Und da muss man vielleicht ein bisschen herumprobieren, aber im Großen und Ganzen findet man schon das, was man auch gerne verwendet.
Bibiane.
Das ist auch hier bei mir ein großes Thema. Wir diskutieren da die ganze Zeit darüber, wer cremt sich ein, wie lange, wie oft und so weiter. Wie hältst du es denn mit dem Eincremen?
Also bei mir ist es immer ein bisschen situationsabhängig. Es ist meistens, wenn ich vorhabe, länger in der Sonne zu liegen, dann mache ich es schon. Aber wenn ich dann nur auf einen Sprung rausgehe oder so, denke ich eher weniger dran. Aber ja, das ist grundsätzlich die Ding. Eine Frage hätte ich, nämlich ich habe einmal aufgeschnappt wo und würde gerne wissen, ob das stimmt, dass wenn man selber eher selten einen Sonnenbrand bekommt, obwohl man länger in der Sonne liegt, dass dann die Wahrscheinlichkeit für einen Hautkrebs höher ist als bei Leuten, die leichter einen Sonnenbrand bekommen. Stimmt das?
Das ist eine interessante Frage und eine Korrelation, die ich so nicht ganz herstellen kann. Die Frage ist, wo ist die Schmerzgrenze des jeweiligen Menschen? Sagt er, wenn er so die rote Farbe hat, wie jetzt hier unsere Klappstühle, ich habe eh noch immer keinen Sonnenbrand, das gilt erst, wenn ich Blasenbildung habe als Sonnenbrand. dann vielleicht, ja. Aber im Grunde genommen gibt es einen relativ klaren Zusammenhang zwischen der Menge, die an UV-Licht an der Haut aufkommt, und der Wahrscheinlichkeit, dass man Hautkrebs entwickelt. Wieder, wie, ganz wichtig, Wahrscheinlichkeit. Das ist nie 100% und es ist nie 0%. Aber man kann es entweder zu seinen Gunsten verändern oder eben zu seinen Ungunsten.
Es ist schön, dass wir wirklich hautnah an den Menschen dran sind. Wir können unsere Zuhörer und unsere Gäste quasi nicht nur hören, sondern auch sehen, in dem Fall.
Ganz wunderbar.
Blickkontakt. Ja. Eine Frage noch per Mail. Istvan Orban hat gesagt, seine Frage, genau da, wie verhält es sich mit Vitiligo und Sonne, die Weißfleckenkrankheit?
Genau, bei der Weißfleckenkrankheit ist es so, dass das Immunsystem die körpereigenen Melanozyten, das sind jene Zellen, die der Haut einen braunen Farbton geben können, angreift und diese zur Zerstörung bringt. Das heißt, dort sind keine pigmentbildenden Zellen und damit ist das Hautareal weiß. Dort ist der Sonnenschutz tatsächlich ein bisschen weniger, weil die braune Farbe per se einen UV-Schutz generiert. Der ist aber nicht ganz viel. Also nicht glauben, nur weil das einfach jetzt weiß ist, habe ich Sonnenschutz null. So ist es nicht. Man kriegt leichter dort einen Sonnenbrand. Das ist wohl richtig und darauf zielt, glaube ich, die Frage auch ein bisschen ab. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die Behandlung dieser Vitiligo, der Weißfleckenkrankheit, zwei wichtige Komponenten hat. Nämlich zum einen die Entzündungshemmung. Man muss schauen, dass man das Immunsystem unterdrückt und dass es nicht gegen diese Melanozyten vorgeht. Und das zweite ist, irgendwie muss ich die Melanozyten reizen, dass sie sich erstens teilen, das Feld wieder besiedeln, dass jetzt keine Zellen mehr trägt und dass sie wieder Pigment produzieren. Also ein gewisses Maß an UV-Licht brauche ich dann auch, damit diese Flecken wieder zur Pigmentierung kommen können.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht hier live sein können im Gänsehäufel, es ist wirklich sehr gemütlich, ein sehr schönes Ambiente, das auch der Ö1-Club mit aufgebaut hat. Hier die roten Sonnen liegen und also es ist sehr, sehr gemütlich, muss man sagen, oder?
Es ist total kuschelig.
Sehr, sehr kuschelig. Fast wie im Krankenhaus, oder?
Ein bisschen zu warm ist es für meinen Geschmack, ja. Aber das halten wir jetzt aus.
Das halten wir aus. Bibiane hat wieder eine Badegästin.
Ja, die Frau Gertrud Uli steht neben mir. Sie haben ja schon ein Problem. Worum geht es da bei Ihnen?
Ich hatte vor 4 Jahren ein Melanom am Oberarm. Bin auch 2-mal operiert worden und es ist alles okay. Ich gehe 1-mal im Jahr zur Kontrolle. Und ich habe in einer Apothekerzeitung jetzt erfahren, es gibt so Carotin-Tabletten. Helfen die oder ist es eher, wenn ich eine Karotte mit Öl nehme, das Gleiche?
Bist ja Bosch.
Leider hilft es jetzt vom Sonnenschutz her nichts. Das ist auch wie der Selbstbräuner eine Färbung der Haut. Das kann man erreichen, wenn man sehr hohe Konzentrationen von diesem Beta-Carotin zu sich nimmt. Sie müssten da eher in der Größenordnung wahrscheinlich 10 und mehr Kilo Karotten am Tag essen, damit Sie diese Effekte erzielen können. Ich weiß nicht, ob man das gerne macht. Aber leider Sonnenschutz ergibt sich daraus keiner.
Wir sind jetzt schon, und der Name ist schon gefallen, beim Melanom. Das Melanom, der schwarze Hautkrebs. Und das ist genau das, wovor man sich fürchtet. Zu Recht.
Ganz richtig, zu Recht. Warum? Weil schon ein sehr dünnes Melanom. Und dünn sagen wir immer dann, wenn die Eindringtiefe in die Haut mehr als 1 Millimeter ist. Das muss man sich ein bisschen vor Augen führen, das ist wirklich nicht viel. Also ein Melanom, das 1 Millimeter in die Tiefe der Haut bereits eingewachsen ist, hat prozentuell schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es streut, also Metastasen absetzt. Zugleich gilt hier Ähnliches wie auch beim weißen Hautkrebs. Früh erkannt kann man das Melanom mit dem Messer heilen, so wie das jetzt auch vorhin bei unserem Gast der Fall war. Hier ist es gelungen, das Melanom mit einer einfachen Operation und einer Sicherheitsnachoperation, damit man einen Sicherheitsabstand gewinnen kann, so weit zu entfernen, dass daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Problem mehr entstehen wird. Und sie macht jetzt regelhaft ihre Kontrollen und ist auch gut so.
Insofern verständlich, wenn Menschen sagen, ich möchte mir das lieber einmal zu oft als zu wenig von Hautärzten anschauen lassen, oder?
Grundsätzlich nachvollziehbar. Zugleich muss man da ein bisschen zwischen Bedarf und Bedürfnis unterscheiden. Das Bedürfnis, ein Sicherheitsbedürfnis ist nachvollziehbar, vor allem in einem Feld, wo ich vielleicht jetzt nicht so sattelfest bin. Zugleich muss man davon aber abgrenzen, den Bedarf. Brauche ich denn das auch wirklich? Weil, wie schon erwähnt, die Medizin leider Gottes eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist und keine absolute Wissenschaft. Da gibt es nicht nur 0 und 1 und Schwarz und Weiß, sondern gibt es viele Grauschattierungen. Und das Wichtige ist, dass man in der Vorsorge, und das ist ja nicht nur der Besuch beim Hautarzt, wie schon gesagt, sondern das ist vieles andere auch noch, das ein bisschen breiter denkt. Und im Kontakt mit dem Arzt vor allem jene Populationen, jene Menschen herausfindet und herausfiltert, die von so einer Untersuchung am meisten profitieren, weil einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass tatsächlich eine Art des Hautkrebses vorliegt.
Zwei kurze Fragen, nämlich Bibiane hat auch schon hart mit dem Mikrofon, aber noch für die Hörerinnen und Hörer, wie erkenne ich selber das Melanom ABCD-Regel?
ABCDE-Regel, ganz richtig. Wenn man sich das nicht merken will, kann man auch ganz plakativ sagen, Chaos versus Ordnung. Muttermale schauen weitestgehend geordnet aus. Die sind symmetrisch, die Ränder sind alle gleich, die haben im Regelfall vielleicht ein bis zwei Farben, aber auch nicht viel mehr. Sie sind immer gleich, sie verändern sich nicht. Das ist Ordnung. Chaos erkennen wir, wenn wir in Kinderzimmer hineingehen, erkennen wir auch sofort, das ist ein Kinderzimmer und das Elternzimmer. Ja? Das Kinderzimmer ist das Chaos. Und im Kinderzimmer finden Sie dann Unregelmäßigkeiten, also Asymmetrien, die Begrenzung ist unterschiedlich, die Läsion ist ein bisschen größer, sie hat viele Farben. In manchen Fällen ist tatsächlich auch die Oberfläche des Muttermals verändert und es blutet vielleicht leicht. Und einer der wichtigsten Merkmale des Melanoms ist, es ist ja ein Krebs, ein Tumor, der wächst. Das heißt, man hat Veränderung über die Zeit bemerkt. Und wenn etwas wächst, dann ist das ja auf jeden Fall ein Grund, das mal beim Fachmann, bei der Fachfrau herzuzeigen.
Also das Chaos im Kinderzimmer. Ja, der Christian Bosch kennt nicht den Schreibtisch des Radiodoktors. Also dann haben wir auch ganz anderes Chaos. Ich darf noch kurz eine Frage aus dem Netz online. Brigitte Hoemer fragt, sie hat eine atypisch melanozytäre Läsion. Und so weiter. Es geht darum, dass hier unterschiedliche Diagnosen gestellt wurden. Ich dachte immer, entweder es ist ein Melanom oder es ist kein Melanom. Ein Hautarzt war alarmiert, der nächste bei einer Kontrolle lachte ungläubig, schimpfte ob der unklaren Diagnose und meinte dann, es wäre eh nichts gewesen. Also was ist es jetzt?
Ja, es ist ein ganz ein tolles Beispiel eben für das vorher Gesagte. Es ist nicht schwarz-weiß und es ist leider auch unter dem Mikroskop nicht immer schwarz-weiß. Und da gibt es verschiedenste Bezeichnungen für Hautveränderungen, die man eben nicht klar einem Melanom oder klar einem Muttermal zuordnen kann. Und dann kommen so Konstrukte heraus wie Melanozytom oder Melanocytic Tumor of Uncertain Malignant Potential, also Meltumps und vieles andere atypischer Spitznevus. Also da gibt es eine ganze Latte an verschiedenen Diagnosen, die hier gestellt werden können. Im Regelfall bedeutet das, man weiß es nicht ganz recht und die Zellen schauen unter dem Mikroskop wild aus. Die gute Nachricht ist, die allermeisten dieser atypischen Läsionen haben ein biologisch günstiges Verhalten. Das heißt, die machen meistens keine Metastasen und führen auch nicht zum Tod. Als Faustregel.
Und es gibt Apps, die können mittlerweile das nachschauen. Und wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz ein bisschen gescheiter ist manchmal als die natürliche Intelligenz der Hautärzte.
Das kann es absolut geben, vor allem wenn ich meinen Schwerpunkt zum Beispiel nicht in der Früherkennung von Hauttumorvarianten habe. Wenn ich vielleicht eher bei entzündlichen Dermatosen zu Hause bin, dann tue ich mir vielleicht mit der Unterscheidung schwerer und da ist es sicher sinnvoll, sich mit solchen Systemen unterstützen zu lassen. Die wesentliche Nachricht ist aber schon die, man muss wissen, wem man so ein System in die Hand gibt. Und es ist falsch zu glauben, dass man mit einem Handy-App eine diagnostische Sicherheit zusammenbringen kann, wie sie ein Hautarzt mit dem Auflichtmikroskop schaffen kann. Das Handy macht nichts anderes als ein regelhaftes Foto. Das ist recht ungenau. Noch dazu ist das ein Device, eine Einrichtung, ein App eben, das für einen Laien gedacht ist. Das heißt, es muss so eingestellt sein, dass es möglichst nichts übersieht. Das heißt im Umkehrschluss aber leider Gottes auch, dass viele Sachen, die tatsächlich harmlos sind, böse genannt werden von diesem App, einfach weil es sicher gehen will, dass man nichts Bösartiges übersieht und sicher alles, was gut benannt wird, auch wirklich gut ist.
Bibiane Zeller hat wieder einen Badegast.
Wir sind ja hier sozusagen nah am Wasser. Bootfahren ist hier ein großes Thema und dazu hat der Herr neben mir eine Frage.
Ja, ich bin sehr gerne mit meinem Boot unterwegs und daher oft den ganzen Tag ungeschützt am Wasser. Sonnenhut, klar. Und jetzt habe ich gehört, es gibt so Sonnen-UV-abweisende Bekleidung. Ist das gut oder schmieren ist besser?
Das ist super. Das ist super, weil das muss man nicht nachschmieren. Das kann man einfach anlassen.
Ja,
und
ja.
Der UV-Schutz geht auch nicht weg. Also es gibt sehr fein gewebte Stoffe und bestimmte Produkte weisen auch tatsächlich einen Sonnenschutzfaktor aus. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist eine der vielen Möglichkeiten, wie man sich vor UV-Licht schützen kann. Und wenn man gern oder lieber etwas anzieht und sich nicht so gern einschmiert, dann ist das ein wunderbarer Weg, sich vor UV-Licht zu schützen. Bravo.
Ja, danke. Wunderbar. Wenn ich mit normalem T-Shirt in der Sonne bin?
Das ist tatsächlich gar nicht so viel UV-Schutz, wie man glauben würde. Mhm. Aber ja, es ist einer. Besser ist es, wenn es eher dunkel ist, also schwarzes und nicht weißes Leiberl, und wenn es luftig sitzt, weil das führt zur Streuung und ja. Die Streuung lenkt sozusagen die Strahlung ab und damit kriegt man weniger auf die Haut.
Jetzt hat der Christian Bosch verraten, dass ich ein weißes Leiberl anhabe. Was er nicht verraten hat, ist, dass ich heute in der Badehose moderiere.
Das habe ich mir nicht getraut.
Ja, das war mein großes Anliegen. Bibiane.
Ich habe neben mir einen Extrembergsteiger, der schon mal meines Wissens am Mount Everest war und, glaube ich, dahingehend eine Frage hat.
Ja, wie ist es auf der Höhe? Was braucht man auf 8000 Meter circa für einen Sonnenschutzfaktor?
Der Sonnenschutzfaktor auf 8000 Meter heißt Biwak. Ja, einpacken. Diese Sonnencreme gibt es nicht. Man kann es versuchen mit ganz dicken, reflektierenden Sonnencremes. Ja, wir haben die UV-Blocker vorhin schon angesprochen. Man sieht es ja auch, wenn man, ich habe es noch nicht auf dem Everest geschafft und werde es wahrscheinlich auch nicht, Hochachtung. Man sieht es ja in Bildern, die wie weiß angemalten Menschen. Und das sind genau diese reflektierenden Partikel, die sozusagen wie ein Spiegel fungieren sollen. Mit denen schafft man es noch eher. Aber da oben ist die UV-Belastung einfach enorm.
Dankeschön, danke auch für diese Frage, die vielleicht viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, weil sie alle in den nächsten Jahren auf den Mount Everest klettern möchten. Aber danke, ich finde es sehr interessant, wirklich. Wir haben auch noch zwei Fragen zur Sonnencreme. Und zwar geht es darum, hat Sonnencreme ein Ablaufdatum in Bezug auf Sonnenschutzfaktor? Und gleich die nächste Frage auch hier dazu. Ich höre immer wieder, dass die Wirksamkeit der Sonnenschutzmittel nach einem Jahr vergeht. Stimmt das beziehungsweise wieso lässt die Wirksamkeit nach?
Die Wirksamkeit kann nachlassen. Gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass Sonnencreme ein Ablaufdatum haben. Die Amerikaner oder der englischsprachige Raum löst es ein bisschen besser. Vielleicht hat man das auf Nahrungsmittel schon mal gesehen. Dort steht nicht drauf, kaputt mit jenem Datum, also Ablaufdatum wie bei uns, sondern best before, also am besten vorher verwenden. Das heißt aber noch nicht zwingend, dass es nachher völlig wirkungslos ist zum einen oder nicht mehr brauchbar sein darf oder vielleicht sogar schädlich ist. Es gibt da eine einfache Faustregel, die eigenen Sinne auch ein bisschen zu verwenden. Wenn die Creme eine komische Konsistenz hat, ranzig riecht, vielleicht die Farbe verändert hat, naja, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass man sie nicht mehr zwingend verwenden sollte. Die Investition, eine neue Sonnencreme anzuschaffen im Sommer, ist jetzt auch nicht die allergrößte. Und wenn die jetzt schon lange und vielleicht im Gartenhaus bei 40 Grad gestanden ist, ja, dann kann es dazu kommen, dass diese Sonnencreme zerfällt in gewissen Bestandteilen und dass damit die Wirksamkeit des UV-Schutzes nachlässt. Noch einmal, ich glaube, die Investition ist eine überschaubare.
Ja, dann gibt es noch eine kurze Anfrage, die vielleicht sehr speziell ist. Ich frage Sie trotzdem. Helmut Hörander hat gefragt, Sie haben erwähnt, dass es damals Creme mit unzureichendem Lichtschutzfaktor gegeben hat. Bin 1991 zu einem dreiwöchigen Segelurlaub an die Adria eingeladen worden. Standardcreme 10% P-Aminobenzoesäure und einiges an Zinkoxid und so weiter, was ich da so durchlesen kann, hat gewirkt. Gibt's das?
Das kann durchaus sein, also gerade diese fein zermahlenen Zinkoxidpartikel, die haben eben diesen Spiegeleffekt, die können, wenn man sie dick und viel aufträgt, natürlich einen gewissen Sonnenschutz verursachen. Nichtsdestotrotz, die Produkte von vor 30 Jahren sind mit den heutigen Produkten in keinster Weise mehr vergleichbar.
Wunderbar. Ja, wir haben jetzt einiges gehört, vielleicht noch ein Wort zum Melanom, haben wir schon gesagt, das ist etwas, was früher wirklich, ja, man muss ja sagen, von der Prognose her sehr, sehr, sehr schlecht war, wenn es auch metastasiert war. Das hat sich ja geändert in den letzten 20 Jahren und auch in den letzten wenigen Jahren.
Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Revolution gewesen. Also meine ersten Melanom-Patienten, da war ich noch in Ausbildung zur Dermatologie, die ich da mit betreut habe, also im Stadium 4, das bedeutet Tumorstadium 4, dass Metastasen, Absiedelungen dieses Melanoms in anderen Organen als der Haut zu finden sind. Also zum Beispiel in der Leber, in der Lunge, im Gehirn, in den Knochen und so weiter. Diese Stadium 4 Melanom-Patienten waren alle nach 12 bis 14 Monaten tot. Das war ganz normal für uns damals. Wir hatten nichts in der Hand, dieses Melanom zu bremsen, geschweige denn es zum Verschwinden zu bringen. Mit der Entwicklung der sogenannten Checkpoint, Immun-Checkpoint-Inhibitoren, das sind Antikörper, die als Infusion gegeben werden, ist es jetzt gelungen, das Immunsystem des eigenen Körpers so zu reaktivieren, dass es wieder gegen diese Tumorzellen vorgeht, was es ja im Regelfall auch tut, aber der Krebs schützt sich halt vor diesen Angriffen. Jetzt kann man diese Bremse sozusagen mit diesen Antikörpern lösen und das Immunsystem geht gegen diese Tumorzellen vor. Und dass das funktioniert, ist sehr eindrücklich gezeigt worden. Und heute ist es so, dass man, selbst wenn man schon Metastasen, Absiedelungen in anderen Organen hat, 50% dieser Patienten mehr als 10 Jahre überleben. Und das ist ein wirklich absoluter Quantensprung. Gibt es noch Luft nach oben? Gar keine Frage. Wir wollen noch immer besser werden. Wir wollen 100% haben, aber von Lebenserwartung 12 Monate auf 10 Jahre 50% Lebenserwartung. Also das ist ein wirklicher Quantensprung.
Das ist die gute Nachricht. Trotzdem nicht auf Sonnenschutz vergessen und auf die Haut schauen. Das ist so die wichtige Botschaft. Man sagt immer, ich lasse mal meine Muttermale anschauen, das stimmt ja jetzt nicht so. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Muttermal was entsteht oder wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass daneben etwas entsteht?
Es ist tatsächlich eine auch verhältnismäßig einfache Rechnung. Im Schnitt hat jeder kaukasische Mensch, heutige Mensch, so zwischen 30 und 40 Muttermale. Im Schnitt. Wenn man das jetzt mal 9 Millionen Menschen rechnet und weiß, dass es im Jahr zwischen 4.000 und 5.000 Melanomen im Jahr gibt, weiß man, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein so ein Muttermal böse wird. Und das ist tatsächlich extrem selten, denn die meisten Melanome entstehen de novo. Das heißt nicht innerhalb eines Muttermals, das schon ewig da ist, sondern auf zuvor völlig unveränderter Haut. Die hat vorher ganz normal ausgeschaut, die ganz normal Hautfarben gehabt und dann ist dort drinnen ein schwarzer Fleck gewachsen. Und so entstehen die tatsächlich meisten Melanome. Und damit zurück zur Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Muttermal entartet und böse wird, ist tatsächlich sehr gering.
Wunderbar. Ja, ich meine, tatsächlich sind wir am Ende unserer Sendung. Wir haben die letzte Minute. Dankeschön. Danke an alle, die mitgemacht haben. Bibiane Zeller, Briesenhuber, Helene Ketzlik, auch die Sophie Burner, Ivo Waniek und Elisabeth Hallert, die am Testen waren. Dankeschön an alle Badegäste, an die MA44, das ist also die Wien-Bäder, an WGF und an die SFU, die auch hier ihre Social-Media-Teams geschickt haben. Und danke an den Ö1-Club und alle netten Menschen, die hier so schöne Liegestühle aufgestellt haben. Die sind abgezählt, also ich nehme sie alle wieder mit. Bitte aufpassen. Christian Bosch, ein letztes Wort.
Genießen Sie den Sommer, mit Maß und Ziel an die Sonne herangehen. Wenn man das gut macht, dann kommt man gut durch den Sommer und gesund mit der Haut durchs Leben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, bevor ich an Franz Ahammer wieder zurückgebe und damit auch wieder ins Studio. Nächste Woche hören wir einander zu gewohnter Zeit. Mich selbst nicht, Maria Hammer macht die Sendung und es geht über Smartphones und Kinder. Das heißt, wie gesund ist denn die Nutzung? Und es ist im Prinzip kein Kinderkram, wie es so schön heißt. Wir bleiben für Sie weiterhin am Puls.
In der nächsten halben Stunde gibt es viel Information, zuerst zum aktuellen Weltgeschehen und dann berichten wir im Kulturjournal um 17.09 Uhr über den neuen Roman von Heinz Strunk, Memories of Heidelberg, der Titel, und über den neuen Film So klingt das Leben von Daniel Sanchez Arevalo.
Mit Ö1 zu den Bregenzer Festspielen. Der Festspielsender vergibt Karten für die Oper Die Ausflüge des Herrn Brocek von Leos Janacek am 26. Juli im Festspielhaus Bregenz. Die schonungslose Satire inszeniert Yuval Sharon.
Wir wollten Brocek als jemanden zeigen, mit dem wir uns alle auf gewisse Weise identifizieren können. Er bekommt diese unglaubliche Gelegenheit, zum Mond zu fliegen, und ist vor allem genervt und unglücklich darüber, dass er aus der sehr geschützten kleinen Welt seines Hauses gerissen wird.
Mit Peter Ho in der Hauptrolle, dem Prager Philharmonischen Chor und anderen, sowie den Wiener Symphonikern unter Lukas Wasilek. Unter den ersten Anruferinnen und Anrufern können wir 2 Karten vergeben. Machen Sie mit unter der Nummer 01 501 70 31 70.